Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Lautlose Nachtschwärmer mit furchterregenden Zähnen. Fledermäuse haben den Menschen schon vor Jahrhunderten Angst eingeflößt. Teufel und Dämonen wurden mit Fledermausflügeln dargestellt und auch Vampire wie Dracula verwandelten sich immer wieder in Fledermäuse, um unauffällig durch die Nacht zu fliegen. Mit der Corona-Krise kam zum Bild des Blutsaugers auch noch das eines gefährlichen Krankmachers hinzu. Fledermäuse, so heißt denn auch ein argentinisches Filmprojekt zur Pandemie. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Außerdem berichten wir heute über einen vergessenen Malerfürsten. Um ein Gemälde im Frankfurter Städelmuseum ist ein Streit entbrannt, denn manche halten das Bild für rassistisch. Und schließlich geht es um eine Plakataktion der Münchner Kammerspiele zum Thema »Eine Welt ohne Kunst«. Nicht einmal ein Drittel der Plätze im Publikum darf besetzt werden, gespielt wird ohne Pause, kein Essen, kein Trinken, keine Berührungen unter den Darstellenden. In Konstanz musste man ziemliche Abstriche machen, damit das Freilichtspektakel auf dem Münsterplatz diesmal stattfinden konnte. Nichts kann nix stoppen, so titelte denn auch eine Regionalzeitung in Anspielung auf Christoph Nix, der wie ein Löwe um sein letztes Stück als Intendant in Konstanz gekämpft habe. 14 Jahre lang hat er sein Theater immer wieder ins Gespräch gebracht, auch überregional. In Hermann der Krumme erzählte Nix eine ungewöhnliche Heldengeschichte aus dem Mittelalter. Hermann ist der gelähmte Sohn eines Grafen, kann nur mit Mühe sprechen und trotzdem wird er zu einem der bedeutendsten Gelehrten des 11. Jahrhunderts. Christian Gampert war bei der Uraufführung dabei.
Der Konstanzer Intendant Christoph Nix tritt ab mit einem Plädoyer für die Benachteiligten und Ausgegrenzten, in denen aber ungeahnte Kräfte schlummern. Sein Stück über Hermann den Krummen, einen körperlich behinderten Benediktinermönch aus dem mittelalterlichen Kloster Reichenau, ist engagierte Lokalgeschichtsschreibung und knüpft gleichzeitig an die naturwissenschaftlichen Urknalldebatten der Gegenwart an. Nix lässt nämlich seinen gelehrten, aber gelähmten Hermann, der zu Beginn als bucklig Männlein verhöhnt wird, mit dem an den Rollstuhl gefesselten Astrophysiker Stephen Hawking in Dialog treten und über die letzten Dinge sprechen. Zudem resoniert das Stück über die Weiterentwicklung menschlichen Zusammenlebens, das wichtiger sei als der Flug zum Mars. Das alles auf dem kopfsteingepflasterten Platz vor dem Konstanzer Münster, das langsam in der Abendsonne versinkt. Um die Weiterentwicklung menschlichen Zusammenlebens hat sich Christoph Nix schon immer gesorgt. Das Konstanzer Ensemble übte praktische Solidarität und brachte in Togo und Malawi Projekte mit afrikanischen Schauspielern auf den Weg, die sich in Europa fortsetzten. Aber selbst wenn es nur um die Schließung eines lokalen Kinos oder die Kürzung von Theatermitteln ging, war Nix mit seiner Kritik immer zur Stelle. Das machte ihn bei den Politikern nicht gerade beliebt. Aber, sagt Nix, es sei für Theaterleute viel einfacher, ständig und sehr allgemein über Europa und die Migration zu reden, bei konkreten Fragen aber den Mund zu halten.
Es ist uns hier, glaube ich, gelungen, aus diesem Haus ein internationales Haus zu machen. Das Theater hat im Irak gespielt. Wir haben Mutter Courage in einem Land gespielt, was im Krieg gewesen ist. Und wir haben natürlich auch versucht, hier in der Stadt zu gewinnen. Als ich kam, hatte das Haus 60.000 Zuschauer, jetzt haben wir 110. Das ist eine enorme Steigerung. Und ich glaube, dass ich auch nur so lange geblieben bin, weil ich auch wirtschaftliche Erfolge hatte. Sonst hätte mich die Politik, glaube ich, früher verabschiedet.
Bei der Abschiedspremiere vor dem Münster wurde nun ein Behinderter zur Galionsfigur der Aufklärung. Hermann der Lahme wird von seinem adligen, kriegerischen Vater um 1020 im Kloster Reichenau in Pflege gegeben. Das Kloster bekommt dafür Ländereien, Land gegen Kind. Der Gehandicapte entwickelt immense intellektuelle Fähigkeiten, schreibt eine Weltchronik und wird gegen den Widerstand der anderen Mönche in den Konvent aufgenommen. In Konstanz kauert Hermann, völlig zurückgenommen und ganz in Weiß gespielt von der jungen Sarah König, in einer goldenen Sonnenschale, einem kosmologischen Modell. Bisweilen legt er sich als lebendes weißes Kreuzeszeichen mit rechtwinklig ausgestreckten Armen auf das Kopfsteinpflaster vor dem Münster. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Trotz dieser grundsätzlichen Demut fragt sich dieser gute Mensch von Konstanz, wie die Welt entstand. Urknall, sagt dann Hawking, warum Gott ihn so missgestaltet schuf und warum Gott das Böse zulässt. Und schon früh kommt er auf die Idee, dass die Erde rund sein könnte, ein früher Ketzer vom Bodensee, 500 Jahre vor dem echten Galilei.
Er hat gesagt, sie sei rund.
Wer sei rund?
Na, die Erde.
Was hat er gesagt?
Habt ihr ihn nicht verstanden?
Ich verstehe ihn sowieso nie.
Rund, hat er gesagt. Wie ein Apfel.
Mein Gott, wenn das der Papst hört.
Die Inszenierung ist schön arrangiertes Aufklärungstheater mit düsteren Mönchen, Odo Jergic als massig dröhnendem Papst und Peter Zieslinski als verständnisvollem Abt, der den benachteiligten Hermann fördert. Allerdings ist er dessen aufklärerischen Ideen nicht unbedingt zugetan, übt dann aber Selbstkritik. Mein Sohn, ich habe dir Unrecht getan. Als dann ein neuer Abt das Ruder ergreift und ein Geist der Missgunst ins Kloster einzieht, hört man zwischen den Zeilen und ganz sublim auch den abtretenden Intendanten Christoph Nix predigen. Im Prinzip kann unter neuer Leitung vieles wohl nur schlechter werden. Getragen wird die bisweilen etwas lehrhafte Aufführung von dem Vokalensemble der Konstanzer Münstermusik. Was der Dirigent Steffen Schreier und seine Sänger an mittelalterlich schwebender, zum Teil aber auch postmodern dissonanter Atmosphäre so nebenbei aufscheinen lassen, ist einfach großartig.
Christian Gampert berichtete über die letzte Uraufführung von Christoph Nix als Intendant des Theaters Konstanz. In Konstanz ist 1942 auch ein Maler gestorben, der in Köln geboren wurde und fast sein ganzes Leben lang enge Beziehungen zum Rheinland hatte, August Deusser. Er hat an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert und ist später dort auch Professor gewesen. Sein Werk ist heute allerdings mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, auch im Rheinland. Jetzt hat das Museum Goch dem Künstler eine Ausstellung gewidmet, gemeinsam mit dem Museum Konstanz. Und meine Kollegin Christiane Vielhaber hat diese Ausstellung gesehen. Frau Vielhaber, natürlich kann jetzt nicht jeder Professor in Düsseldorf auch so berühmt werden wie Josef Beuys oder wie Gerhard Richter. Aber wie konnte denn August Deusser derart in Vergessenheit geraten?
Weil er als Maler mit Sicherheit nicht so bedeutend war wie als Kulturpolitiker. Ganz entscheidend zu seinen Leistungen gehört, dass er die Sonderbundausstellung 1912 in Köln mitinitiiert hat. Vorher waren vergleichbare, nicht ganz so vergleichbare Ausstellungen in Düsseldorf schon zu sehen, wo er auch kurzfristig lebte. Das Entscheidende ist, dass er die Franzosen nach Köln bzw. Düsseldorf nach Deutschland geholt hat, was ihm sehr viel Ärger eingebracht hat. Denn die Kollegen haben auch gesagt, können wir denn nicht genauso gut? Wir malen akademisch, wir können das alles. Und brauchen wir das denn? Und seine Ansicht war, wir brauchen keinen Kitsch, sondern wir brauchen Kunst. Und dass er ähnlich versucht hat zu malen, das zeigt diese Ausstellung und sie zeigt ihm oder sie liefert den Beweis, dass er wunderschöne kleine Ölskizzen gemalt hat. Frau Schäfer-Noske, es gibt eine Wand, es sind kleine, so Oktavheft große Bilder. Dann denken Sie, wenn Sie mal kleine Gemälde gesehen haben von Wilhelm Busch oder so, Landschaften und dass das Anfang 19. bzw. Anfang 20. gemalte. Keine Industrie, kein Nix. Heuschobern, noch nicht mal wie Monet oder so. Also da noch nichts Geklautes, sondern vor der Landschaft gemalt. Und die sind wunderschön. Und dann merkt man eben auch, dass er ganz viel auf diesen Ausstellungen gesehen hat. Er hat Munk gesehen, er hat Van Gogh gesehen, er hat die Impressionisten gesehen, er hat die Expressionisten gesehen. Und das fließt dann in seine Kunst ein.
Er war ja in Düsseldorf Professor für Historienbilder. Jetzt haben Sie Landschaften angesprochen. Welche Themen hat er sonst noch aufgegriffen?
Wo Sie sagen, Historienbilder sind pausenlos Reiter zu sehen. Und dann sehen Sie mal, dann hat er die blauen Pferde von Marc gesehen, dann hat er das gesehen. Also dann sind auch so blaue Pferdchen. Den Pferden gehörte seine große Liebe. Und unten, das hatte ich fast übersehen in Goch, ist in einem Ausstellungsraum ist so ein Bock zu sehen. Also wo man draufhüpfen kann und dann können sie da sitzen. Und er hat das gebraucht, weil er zu Pferden eigentlich gar keine Affinität hatte. Und sie sehen in dieser Ausstellung teilweise Pferdebilder, da denken sie, so läuft einfach ein Pferd nicht oder so sitzt kein Reiter. Aber die Kürassiere, das hat ihn interessiert. Also das ist ja fast historisch. Aber sowas macht einfach Spaß, wo er dann sieht, an diesen Pferden, so bewegt sich kein Pferd, aber hat diese Pferde, er hat auch selber davon gesprochen, es ist mein Unvermögen, aber hat die Pferde benutzt, mal für Bewegung, mal für Farbe, mal für einen neuen Stil. Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Ausstellung.
Neuer Stil ist das Stichwort. Hat er dann quasi aus den Dingen, die er bei anderen, bei Matisse, bei Cézanne oder bei Munch gesehen hat, einen eigenen Stil entwickelt?
Nee, und das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage, warum taucht er auf den, er taucht im Kunstmarkt auf, in Verbindung mit den rheinischen Künstlern und mit dem Sonderbund, aber er hat keinen eigenen Stil. Also man könnte sagen, überall wo Pferde sind und Kürassiere oder so blaue Pferde, wo sie merken, das ist nicht Marc, das ist er dann. Aber das hat er wirklich nicht geschafft, was ich nicht traurig finde. Denn er ist einfach als prägende Gestalt für die Kunstgeschichte hier im Rheinland und für das Weiterbringen der Kunstgeschichte, damit man nicht in diesem engen Kreis der akademischen Malerei der Düsseldorfer Akademie blieb. Da ist er ganz entscheidend gewesen. Und er ist eigentlich das, was Liebermann für Paris war. Und er hat auch geschafft, Liebermann, Max Liebermann, also nach ins Rheinland zu holen als Ehrenpräsidenten. Und er hat das geschafft, eigentlich ja, diese Sezession hier zu erreichen, was Liebermann in Berlin geschafft. Nur Liebermanns Pferdebilder sind auch noch mal besser.
Vielen Dank, Christiane Vielhaber, war das über eine Ausstellung in Goch, die dem vergessenen Maler August Deusser gewidmet ist. Brick Negro, so lautet der Titel eines Gemäldes des deutschen Malers Georg Herold, über das seit dieser Woche heftig gestritten wird. Denn das Bild zeigt eine gewalttätige Rassismusszene. Seit kurzem ist das Gemälde im Frankfurter Städelmuseum zu sehen und eine Besucherin, die hat es auf Instagram gepostet, womit sie einen Shitstorm ausgelöst hat. Weg mit so einem rassistischen Gemälde, fordern die Kritiker. Das Städelmuseum weigert sich dagegen, das Bild abzuhängen und betont sogar, es handele sich um ein explizit antirassistisches Werk. Ein Bild, zwei unvereinbare Positionen und ein Künstler, der sich zu den Vorwürfen bisher nicht öffentlich geäußert hat. Anmerkungen dazu von Stefan Koldehoff.
Ist Rassist, wer Rassismus abbildet, wer einen Schwarzen malt, dem eine Gruppe von Weißen einen schweren Ziegelstein in Richtung Kopf schleudert, die ihn am Arm festhält, damit er nicht fliehen kann? Zwischen ihnen steht eine Ampel, die die Tat legitimiert. Ganz oben leuchtet ein ebenfalls schwarzes Gesicht grün. Die beiden Köpfe darunter, der eines Menschen aus Asien und eines offenbar politisch engagierten Dritten, sind gerade nicht an. Die deutsche Ampel kann aber jederzeit umspringen. Es geht ganz grundsätzlich um willkürliche, gewalttätige Ausgrenzung. Georg Herold hat dieses Bild 1981 gemalt, in jenem Jahr, in dem das Münchner Sinus-Institut eine Studie veröffentlichte, nach der 13% der damals westdeutschen Wahlbürger ein ideologisch geschlossenes rechtsextremes Weltbild hatten. Die Hälfte von ihnen sympathisierte mit Gewalt und Terror. Im gleichen Jahr behaupteten 15 deutsche Hochschulprofessoren eine angebliche Unterwanderung des deutschen Volkes und eine angebliche Überfremdung der deutschen Sprache, der Kultur und des Volkstums, was immer das sein sollte. Mit diesem Heidelberger Manifest sollten Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zum ersten Mal seit 1945 eine wissenschaftliche Legitimation erhalten. Dies war das Klima, in dem Georg Herold sein Bild malte. Ein Maler, dem es immer darauf ankam, die Gesellschaft pointiert, roh, schnell und manchmal auch in leider stereotyper Symbolik so darzustellen, wie er sie sieht. Sein Gemälde im Frankfurter Städelmuseum ist deshalb nicht nur ein Kunstwerk. Es ist auch ein zeitgeschichtliches Dokument, das mit ästhetischen Mitteln deutsche Geschichte in einem schrecklichen Aspekt festhält, der bis heute geblieben ist und gerade wieder zu Recht intensiv diskutiert und bekämpft wird. menschenverachtender Rassismus, der auch den Tod in Kauf nimmt. Herold nun, wie es in den sogenannten sozialen Netzwerken geschieht, eben diesen Rassismus vorzuwerfen, ist so absurd, wie die Forderung nach Abhängung des Bildes geschichtsvergessen ist. Und der Kampagne gegen den Maler persönlich, auf die das Städel bislang eher angstvoll reagiert, fehlt bei aller Sensibilität für das Thema die Legitimation. Sinnvoll wäre allerdings, dem Werk neben Erläuterungen auch Bilder an die Seite zu stellen, auf denen nicht weiße Menschen ihren Blick aufs Thema und auf die Gesellschaft wiedergeben. Und wenn das Städel solche Bilder nicht hat, wäre wichtig, auch diese Fehlstellen zum Thema zu machen. Und dann ist da noch der Titel des Bildes mit dem vermeintlichen N-Wort, das tatsächlich aus dem kollektiven Wortschatz gestrichen gehört. Brick Negro ist allerdings auch der Name einer in den 80er Jahren bei stolzen Eigenheimbesitzern beliebten dunklen Natursteinsorte. Sie stammt unter anderem aus Ländern, in denen Negro, vom lateinischen Niger kommend, vor allem die Farbe schwarz meint. Herold, der schon in den 1970er Jahren mit Latten und Ziegelsteinen, englisch Bricks, gearbeitet hat, hat den Markennamen des Steins mit der für ihn typischen Ironie als Titel für sein Bild mit einem schwarzen Menschen verwendet, der mit einem Stein angegriffen wird. Das war für schwarze Menschen schon 1981 verletzend und zynisch und ist es heute erst recht. Rassistisch gemeint aber, das weiß, wer Georg Herold und sein Werk kennt, war es mit Sicherheit nicht. Wichtig ist aber nicht allein die Absicht, sondern auch die Wirkung. Und über die haben nur die Betroffenen selbst zu urteilen. Manchmal ändern Maler ihre Bilder, auch nach Jahren noch. Warum sollte das nicht auch bei einem Bildtitel möglich sein?
Fragt Stefan Koldehoff in seinen Anmerkungen zu einem Streit um ein Gemälde von Georg Herold. Wochenlang eingesperrt sein, auf soziale Kontakte verzichten müssen und dabei geplagt werden von Ungewissheit und großen Ängsten. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt hat die Corona-Pandemie in eine Situation versetzt, die sie noch nie erlebt hatten. Aber nicht in allen Ländern waren oder sind die Ausgangsbeschränkungen so streng wie in Argentinien. Beschränkungen, die dort jetzt schon seit 3,5 Monaten gelten. Schon kurz nach Beginn des Lockdowns im März, da hatte eine Gruppe von Filmemacherinnen und Filmemachern dort die Idee, einen Pandemiefilm zu drehen. Und zwar keine Dokumentation, sondern 8 kleine Fiktionen über das Leben in der Quarantäne. Murciélagos, also Fledermäuse, so der Titel des Filmprojekts, das jetzt im Internet Premiere hatte. Ein Kunst- und zugleich ein Sozialprojekt. Alle Spendeneinnahmen fließen nämlich in Lebensmittelhilfen für die Armen in Argentinien. Victoria Eglau.
Fledermäuse, die in Häuser und Wohnungen eindringen und von den aufgeschreckten Bewohnern gejagt werden. Wie Schnipsel sind diese Szenen in den argentinischen Pandemiefilm Murciélagos eingestreut. Der Bezug zum Ursprung des Coronavirus liegt auf der Hand. Doch die Fledermäuse, die Murciélagos, haben vor allem eine symbolische Bedeutung. Balthasar Tokmann, Regisseur des während der Pflichtquarantäne gedrehten Episodenfilms.
Wer
eine Fledermaus in der Wohnung hat, verspürt Angst. In unserem Film geht es um Ängste und darum, sich auf verschiedene Art und Weise von ihnen zu befreien. In jedem der Universen des Films befreien sich Menschen von etwas, indem sie zuerst ihre Angst verlieren. Natürlich ist da die Angst vor dem Virus, die die Protagonisten der 8 Episoden umtreibt. Einige putzen obsessiv und versprühen Schwaden von Desinfektionsspray. Andere entwickeln wilde Verschwörungstheorien oder prüfen panisch, ob ihr Geruchssinn noch funktioniert. Aber da sind auch die anderen Ängste, jene, die die Menschen schon vorher hatten und mit denen sie nun eingesperrt sind. In einem der Filmkapitel hat ein Krankenhausarzt weniger Angst vor Corona als vor der Stigmatisierung als Homosexueller. Seinen Befreiungsmoment erlebt er, als er seiner Tochter am Telefon von seinem Partner erzählt. In einer anderen Episode verlieren 2 einsame Menschen peu à peu ihre Angst vor der Nähe. Sie, eine junge Frau, lebt allein. Ihr wichtigster Kontakt während der Pflichtquarantäne ist ein Klempner, der ihr per Videocall Tipps gibt, wie sie ihr kaputtes Abflussrohr reparieren kann. Schließlich wird es romantisch. Einen der schönsten Sätze des Films sagt die Protagonistin, als sie mit dem Computer durch ihre Wohnung tanzt. Mein Herz klopft, obwohl du zwei Bildschirme entfernt bist. Es musste eine weltweite Pandemie kommen, um einen Film in 2 Monaten machen zu können. Mit jeder Menge Regisseuren und Schauspielern und ohne Finanzierung. Schmunzelt Balthasar Tokmann, der quasi per Fernsteuerung Regie geführt hat, über Zoom, Skype und andere digitale Kanäle. Nochmal würde er das allerdings nicht machen, sagt er. Die Produktionsbedingungen hätten ihn erschöpft. Argentiniens Bevölkerung lebt seit 3,5 Monaten in einer vorbeugenden und verpflichtenden sozialen Isolierung, so der offizielle Name. Und in diesem Ausnahmezustand ist Murciélagos entstanden. Die Schauspieler, sehr prominente, wie Oscar Martinez und weniger bekannte. Das Filmset, ihre Wohnungen, hinter der Handykamera, Ehepartner, Kinder oder gar keiner. In der Episode El Bebé Chino, das chinesische Baby etwa, filmt sich die Darstellerin teilweise selbst und führt auch Regie. Eine Hochschwangere sucht nach einem Namen für ihr Baby. Ihren Mann sieht sie nur auf dem Handy-Display. Er ist gerade aus China zurückgekehrt und wegen des Ansteckungsrisikos von ihr getrennt. Am Ende bleibt die Frau ganz bewusst bis zur Entbindung allein. Schauspielerin Azul Lombardia. Bei ihr entwickelt sich eine Art Spiel zwischen dem realen Eingesperrtsein und dem in sich versunken sein kurz vor der Geburt. Die Episode spielt aber auch auf etwas an, was vielen Argentiniern passiert. Wir gewöhnen uns an das isolierte Leben. Manche können plötzlich gar nicht mehr anders. Für das 50-köpfige Team von Murciélagos war der Film die Gelegenheit, trotz Ausgangssperre weiter kreativ zu arbeiten. Von Anfang an stand fest, das Projekt sollte ein solidarisches sein. Jeder Zuschauer wird um eine Spende gebeten.
Ein argentinisches Filmprojekt zur Pandemie hatte im Internet Premiere. Das war ein Beitrag von Victoria Eglau. Wer in Corona-Zeiten einen würdigen Abschied feiern will, der hat es nicht leicht. Am Anfang der Sendung haben wir schon über den trotzdem gelungenen Ausstand von Christoph Nix berichtet, dem scheidenden Intendanten in Konstanz. Der Abschied des Münchner Intendanten Matthias Lilienthal ist dagegen eher leise. Auf dem Spielplan der Kammerspiele stehen im Juli gerade einmal noch 3 Vorstellungen drauf. Danach ist das Theater bis Oktober zu und Barbara Mundel übernimmt als neue Intendantin dann. Trotzdem sind die Münchner Kammerspiele zurzeit im Stadtbild von München präsent, und zwar auf Plakaten. Das Theater nutzt nämlich die von der Stadt gebuchten Plakatflächen für ein Projekt zum Thema Die Welt ohne Kunst. Und Christoph Leibold hat mit Matthias Lilienthal darüber gesprochen.
Eine Welt ohne Kunst, sagt Matthias Lilienthal, kaum überraschend, wäre eine armselige Welt, denn
es fehlt dann eine Gegenwelt zu dieser Realität. Also während des Lockdowns, ich kam mir vor, wie mein eigener Vater in 60er, 70er Jahren hockte mit Freundin und Kind zu Hause rum und sah nur noch die Kleinfamilie und dachte, ich bin jetzt wieder 1965 und dann werde ich rammdösig und schlecht gelaunt.
Langeweile allerdings führt erfahrungsgemäß oft auch zu Kreativitätsschüben. Der französische Theaterregisseur Philippe Ken beispielsweise, der unter Lilienthal 2-mal an den Münchner Kammerspielen inszenierte, schuf während des Leerlaufs im Lockdown ein bestechendes Sinnbild für die zeitweilig kunstentleerte Welt.
Der hatte in Facebook dieses Abbey Road Beatles-Cover rumgeschickt ohne die Beatles. Die hatte er fotosoftwaremäßig rausgeflunkert.
Philipp Ken gab damit den Anstoß zur Ausstellung, die auch zustande kam, weil die Kammerspiele eigentlich Plakatflächen in der ganzen Stadt gebucht hatten, um für das Programm der letzten Wochen der Ära Lilienthal zu werben. Da ein Großteil dieses Programms Corona zum Opfer gefallen ist, erübrigt sich auch die Werbung dafür. Stattdessen nutzen die Kammerspiele die Werbeflächen nun also, um darauf 11 Künstlerinnen und Künstler über eine Welt ohne Kunst nachdenken zu lassen. Anne Imhoff, Rabih Amroué oder Elfriede Jelinek, die ihr Plakat mit einer Art Miniaturtextflächendrama beschrieben hat. Darin heißt es: Wieso stehen hier mehrere beisammen? Das geht nicht, das wäre Theater und das ist jetzt verboten. Den Entwurf des Schweizer Theatermachers Milo Rau ziert nur ein einziger Satz: Wenn du nicht relevant bist fürs System, dann ist das System vielleicht nicht relevant für dich.
Am ersten Tag des Shutdowns waren für mich die Theater systemrelevant, weil es wurde an ihnen vorexerziert, dass man die Gesellschaft schließen muss. Und bei den Aufhebungen der Schließungen waren sie aber dann inzwischen so systemirrelevant, dass man sie ewig schmoren lassen konnte. Und deswegen fällt mir das Wort systemrelevant auf den Wecker.
Die Frage, was einer Welt fehlt, die meint, ohne Kunst auskommen zu können, bedeutet ins Positive gewendet auch, was macht eine Welt mit Kunst reicher? Was kann Kunst in der Welt bewegen? In diesem Sinne hat Filmemacherin Jana Bilir-Meyer ihren Beitrag gestaltet.
Die Schlerülkisse, das heißt übersetzt Land der Träume.
So der Titel ihres Plakats, der zugleich Titel des mutmaßlich ersten migrantischen Theaterstücks war, das in München je aufgeführt wurde und in dem damals Bilir-Meyers Mutter mitspielte. Die Inszenierung lief 1982 unter anderem an den Münchner Kammerspielen und wurde zum Teil heftig angefeindet. Sogar eine Bombendrohung gab es.
Das war ein aktivistisch-migrantisches Theaterstück. Da ging es um die Geschichte der Gastarbeiter. Und ich habe das zusammengesetzt mit einem Gedicht einer Schriftstellerin, Semra Ertan, das heißt »Warte auf mich«. Semra Ertan ist in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Sie war meine Tante, hat viele Gedichte geschrieben über ihre Situation als Migrantin. Und mir ging es auch darum, sozusagen diese aktivistische Kunst, auch der Stadtgeschichte, die es gibt, aber leider immer unsichtbar ist, sozusagen in den Stadtraum zurückzubringen.
Jana Bilir-Meyer nutzt also die Kunst, um unterdrückten Stimmen und verdrängten Themen Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Vielleicht ist es gar nicht, dass wir uns eine Welt ohne Kunst vorstellen, weil ich denke, Künstlerinnen und Künstler werden immer trotzdem Kunst produzieren, aber eher so was Utopisches. Wie wollen wir in Gemeinschaft leben? Und diese Fragen sind da irgendwie, glaube ich, auch in diesen Plakaten sehr stark.
Noch schlimmer als eine Welt ohne Kunst wäre für Matthias Lilienthal Kunst ohne Welt. Für Reine Larpourla war der scheidende Intendant der Münchner Kammerspiele noch nie zu haben. Und so will auch diese Plakatausstellung, mit der die ganze Stadt bespielt wird, Anstoß zur Auseinandersetzung mit Welt und Gesellschaft geben. So wird Kunst dann doch, trotz Matthias Lilienthals verständlicher Aversion gegen das Wort, systemrelevant.
Die einzelnen Plakate laden sich dann, glaube ich, genau in dem Sinne, wie wir das mögen, dann schon auch mit Inhalten extrem stark auf.
Matthias Lilienthal war das, der scheidende Intendant der Münchner Kammerspiele, zu einer Plakataktion des Theaters. Sie hörten einen Beitrag von Christoph Leibold. So, und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hübert.
Dieser TV- und Filmstar hat als einer der ersten schwarzen Schauspieler in Großbritannien Erfolge feiern können. Der britische Schauspieler Earl Cameron. Geboren wurde er im Überseegebiet Bermuda. Seine Leinwandkarriere startete Cameron 1951 mit einer Hauptrolle im Film Pool of London. 1965 übernahm er einen kleineren Part in dem James-Bond-Film Feuerball. Auch in der populären TV-Serie Doctor Who wirkte er mit. Wie seine Familie mitteilte, starb Cameron vorgestern im Alter von 102 Jahren. Bermudas Regierungschef David Byrd sagte, der gesamte Inselstaat feiere das lange und bemerkenswerte Leben des Schauspielers. In der amerikanischen Großstadt Baltimore haben Demonstranten eine Kolumbus-Statue von ihrem Sockel gerissen. Anschließend warfen sie die Statue in den Hafen der Stadt. Ähnliche Aktionen hat es bereits in Städten wie Miami oder Boston gegeben. Aktivisten werfen Christoph Kolumbus vor, die indigenen Einwohner Amerikas ausgebeutet und einen Völkermord an ihnen begangen zu haben. In San Francisco war die Stadtverwaltung Mitte Juni schneller und baute selbst einen 4 Meter hohen Kolumbus an einem Aussichtspunkt ab. Rund um die Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße gibt es weiter Wirbel. Vorgestern hatte die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG angekündigt, beim nächsten Fahrplandruck statt Mohrenstraße Glinkerstraße schreiben zu wollen. Die kreuzt die Mohrenstraße, die seit 1707 so heißt. Das Bündnis Decolonize Berlin e.V. fordert stattdessen mehr. Eine Umbenennung der Mohrenstraße nach Anton Wilhelm Amo-Straße. Der lebte vor 300 Jahren und war Preußens erster Gelehrter und Sklavereigegner afrikanischer Herkunft. Kompliziert könnte daran allerdings werden, dass Amos bekannteste Disputation ausgerechnet über die Rechtsstellung der Mohren in Europa heißt. Mit der Straßenumbenennung müsste sich jedenfalls die Politik befassen und nicht die BVG. Der Thomana-Chor aus Leipzig ist seit heute auf Sommerreise. Es geht nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter speziellen Corona-Bedingungen. Wie der Chor mitteilte, gibt es den Thomana-Chor jetzt quasi sechsfach, denn die Sänger sind in insgesamt 6 Gruppen aufgeteilt. Diese Kantoreien mit je 15 Chormitgliedern werden Auftritte unter anderem in Eisenach, Merseburg und Naumburg absolvieren. Alle Chorsänger werden vor den Konzerten auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.
Vielen Dank, Henning Hübert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Debatten um Masken und Corona-Tests in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.